NDR Info. Themen des Tages.
So hatten sich CDU, CSU und SPD das vorgestellt. Sie beschließen zwei Ausgabenpakete in je dreistelliger Milliardenhöhe, machen das Wichtige für die Verteidigung und das Richtige für die drei Parteien und ihre Wählerinnen und Wähler. Für jeden was dabei. Für die CSU Mütterrente und Agrardiesel. Für die SPD mehr Mindestlohn und keine Einkürzung der Renten. Für die CDU irgendwas mit Zurückweisungen. Und das Kanzleramt für Friedrich Merz. Und weil man für all das keine Zweidrittelmehrheit hat, hat man sich das dann noch so vorgestellt. Die Grünen liefern die Stimmen noch im alten Bundestag, weil sie ja notorisch verantwortungsbewusst sind. Aber heute legt sich die Fraktionsspitze quer. Das Thema des Tages heute. Ich bin Markus Schubert. Guten Tag. Außerdem blicken wir gleich auf die Streiks an den Flughäfen und erinnern an den Hamburger Schauspieler Hans-Peter Korff. So, die Grünen haben erkennbar keine Lust, für die kommende Koalition die Kastanien aus dem Feuer zu holen und sie finanziell für Jahre zu polstern, ohne mitreden zu dürfen, wofür das Geld ausgegeben wird, um sich dann noch fortwährend beschimpfen zu lassen, vor allem aus der CSU. Heute Abend sucht Friedrich Merz nun das Gespräch mit den Grünen, aber am Mittag haben die bereits abgewunken, wie Dietrich Karl Meurer jetzt zusammenfasst.
Am Mittag treten die beiden grünen Parteichefs und die beiden Fraktionschefinnen im Reichstag gemeinsam vor die Presse. Gleich zu Beginn erklärt die Co-Fraktionsvorsitzende Katharina Dröge, man habe entschieden,
dass wir den Abgeordneten der grünen Bundestagsfraktion empfehlen werden, diesen Gesetzesänderungen nicht zuzustimmen.
Das Finanzpaket umfasst ein Sondervermögen von 500 Milliarden Euro für die Infrastruktur. Dieses würde durch neue Schulden finanziert. Union und SPD wollen zudem die Schuldenbremse lockern, um höhere Verteidigungsausgaben zu ermöglichen. Die dafür nötige Grundgesetzänderung ist nur mit einer Zweidrittelmehrheit möglich, die ohne die Grünen nicht zu erreichen ist und auch nur im alten Bundestag. Doch die Grünen fühlen sich übergangen, schon beim Aushandeln des Vorhabens. Unter anderem habe CDU-Chef Friedrich Merz lediglich eine Nachricht auf der Mailbox hinterlassen. Auch erwarte man inhaltlich mehr.
Wer von uns eine Zustimmung haben möchte für mehr Investitionen, der muss auch zeigen, dass es tatsächlich um mehr Investitionen geht in Klimaschutz, mehr Investitionen in die Wirtschaft.
Grundsätzlich sind die Grünen für eine Lockerung der derzeitigen Schuldenregeln. Aber Co-Parteichefin Franziska Brandner kritisiert, dass Union und SPD die Schuldenbremse reformieren wollen, um Steuergeschenke zu finanzieren. Etwa eine höhere Pendlerpauschale und Steuersenkungen.
Wir stehen zur Verantwortung für unser Land, aber wir stehen nicht zur Verfügung, die Wahlversprechen von CDU und SPD über Schulden zu finanzieren.
Bei der Union wertet man die Äußerungen der Grünen nicht als endgültige Absage. CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann zeigt sich verständnisvoll.
Ich finde das völlig legitim, dass die Grünen sagen, wir haben auch unsere Vorstellung. Ob man sie teilt oder nicht, aber sie sind nicht lebensfremd.
Auch bei den Sozialdemokraten gibt man sich zuversichtlich. Parteichef Lars Klingbeil betont an Union, SPD und Grüne gerichtet,
dass wir uns alle der Tragweite, der Bedeutung auch, die gerade diese Entscheidung haben, bewusst sind, dass wir wissen, vor welchen Situationen unser Land steht. Und jetzt geht es darum, etwas Gemeinsames hinzubekommen.
Tatsächlich halten die Grünen die Tür noch etwas offen. Sie wären bereit, über eine separate Entscheidung zur Stärkung der Verteidigungsfähigkeit zu sprechen. Doch auch hier gibt es erstmal Kritik von der grünen Co-Fraktionschefin Britta Hasselmann.
Wenn ich mir den Bereich Sicherheit, Frieden und Verteidigung ansehe, dann springt auch dieser Bereich komplett zu kurz.
Es müssten weitere sicherheitspolitische Fragen geklärt werden, heißt es von den Grünen, etwa zur Unterstützung der Ukraine. Die Grünen wollen hier einen eigenen Gesetzentwurf einbringen. Co-Parteichef Felix Banaschak betont,
für ernsthafte Sicherheits- und Verteidigungsfähigkeit stehen wir zur Verfügung.
Schon für den Abend sind Gespräche anberaumt. Union und SPD wissen, ohne die Grünen scheitert ihr Finanzpaket.
Und über die grüne Position im alten und neuen Bundestag habe ich mit Andreas Audretsch gesprochen, stellvertretender Vorsitzender der Grünen im Bundestag und in den letzten Wochen und Monaten Wahlkampfleiter seiner Partei. Ist das ein Nein oder ein konditioniertes Nein, was das Sondervermögen angeht? Also kann aus dem Nein ein Ja werden, wenn Wählergeschenke der Koalitionsparteien rausfliegen und wenn ein erkennbarer Klimaschutzfaktor in den Investitionsteil eingezogen wird, zum Beispiel entlang der Vorschläge der Grünen aus den Bundesländern.
Es geht uns immer um die Sache und insofern sind wir gesprächsbereit und wenn sich substanziell etwas verändert, dann kann man auch zueinander kommen. Aber einmal, und das muss man tun, auch wenn es am Ende immer um die Sache gehen muss, will ich ein, zwei Worte zum Thema Stil sagen. Mhm. Das, was wir gerade sehen, ist eine Wählertäuschung und eine wiederholte Wählertäuschung von Friedrich Merz. Und noch bevor er überhaupt zum Kanzler wurde, wird er zum Kanzler der Täuschung. Es ist an vielen Stellen passiert. Er hat versprochen, nicht mit der AfD zu stimmen, nur um kurz darauf mit der AfD im Bundestag abzustimmen. Er hat versprochen, keinerlei Schulden zu machen, nur um einen Tag nach der Wahl über 1 Billion, das sind 1.000 Milliarden Euro Schulden, anzukündigen. Und er verspricht jetzt ein Sondervermögen für Infrastruktur. Und gleichzeitig sieht man, dass er sich nur eine Schatzkiste anlegen will, um die Steuersenkungen für die Reichsten umzusetzen. Das geht nicht. Das machen wir nicht. Das ist eine Stilfrage. Und wenn er sich im Stil ändert und ernsthafte Vorschläge macht, wie man Dinge auch gemeinsam umsetzen kann, dann kann man auch zu einer Lösung kommen.
Aber zum Stil gehört eben auch, dass die designierten Koalitionsparteien das Paket erst packen, dann verschnüren und dann wollen, dass die Grünen das wie die freundlichen Nachbarn im Haus entgegennehmen und den Empfang unterschreiben.
Exakt. Und das geht natürlich nicht. Und da sind wir auch bei den inhaltlichen Sachen. Das, was jetzt im Moment vorliegt, ist ein sehr, sehr eng geführter Begriff von Sicherheit. Der bezieht sich nur auf die Bundeswehr. Alle Sicherheitsexperten sagen, dass es einen viel größeren Begriff braucht. Was ist zum Beispiel mit der Ertüchtigung der Nachrichtendienste? Was ist mit der Unterstützung für die Ukraine? Was ist mit dem Zivilschutz in Deutschland? Was ist mit der IT-Sicherheit oder auch der Absicherung von Infrastruktur bei hybriden Angriffen? All das ist überhaupt nicht erwähnt. Das kommt überhaupt nicht vor in der Planung von CDU und SPD. Und all das muss natürlich anders werden. Da werden wir einen Gesetzentwurf vorlegen. Und wenn wir uns am Ende bei der großen Frage der Schuldenbremsenreform nicht einigen, dann können SPD und CDU auch diesem Gesetzentwurf zustimmen. Da geht es dann um staatspolitische Verantwortung. Und da müssen dann CDU, CSU, Friedrich Merz und SPD, Herr Klingbeil, entscheiden, ob sie Verantwortung in dieser Zeit übernehmen wollen.
Aber es kann auch so ausgehen, ob jetzt heute Abend oder im Verlauf der Woche. Die Grünen sagen dem Kanzler ins B, such dir dein Glück im neuen Bundestag, dann mit der Linken.
Naja, die Ankündigung in der Einigung von CDU, CSU und SPD ist ja ohnehin so, dass mit der Linken im kommenden Bundestag eine Reform der Schuldenbremse stattfinden soll. Das heißt, das Erste, was Friedrich Merz tun sollte, wäre auch mal Kontakt zu den Linken aufzunehmen. Auch das eine Ideologie und ideologische Scheuklappen, die Friedrich Merz ablegen sollte, wenn es ihm um die Verantwortung auch für dieses Land geht. Und selbstverständlich, das hatte ich ausgeführt, wir legen einen Gesetzentwurf vor, indem wir die Frage nach Frieden, nach Bündnisverteidigung, nach einer Stärkung der Bundeswehr, aber auch nach einer Ertüchtigung der Nachrichtendienste und des Zivilschutzes, das adressieren. Und wenn wir uns nicht einigen bei der größeren Frage der Investitionen, dann können Friedrich Merz und Lars Klingbeil ihren Fraktionen ja empfehlen, diesem von uns vorgelegten Gesetzentwurf zuzustimmen. Dann haben wir die große Verantwortung, die ja jetzt tatsächlich im Raum steht, nämlich mehr für Frieden und Sicherheit zu tun, gemeinsam erfüllt.
Sie sprechen von Wählertäuschung. Die Linken, die Sie jetzt erwähnt haben, werden nach einem Beschluss mit den Grünen im alten Bundestag sagen, jetzt seid ihr Teil der Täuschung, denn im neuen Bundestag gäbe es diese Mehrheit nicht.
Das Verfahren hat alleine Friedrich Merz zu verantworten. Wir haben vor der Wahl als Grüne gesagt, dass wir gemeinsam SPD, CDU, CSU und Grüne eine Reform der Schuldenbremse machen können, weil es völlig absehbar war, was nach der Wahl passieren wird. Jeder wusste das und Friedrich Merz wollte es nicht wahrhaben oder eins von beiden hat gelogen wie gedruckt. Das sind die zwei Varianten. Entweder er hat sich nicht mit der Realität befasst oder er hat die Unwahrheit gesagt. Insofern haben wir immer ein sauberes Verfahren angestrebt, dass wir jetzt in einer Situation sind, in der wir sind, hat alleine Friedrich Merz zu verantworten und er wird einen Weg aus dieser Situation auch herausfinden müssen.
Dass Markus Söder an den Verhandlungen mit den Grünen nicht teilnehmen will, angeblich um die zu erleichtern, hält das die eventuelle Einigung in einem prekären Schwebezustand, weil man nicht weiß, wann er sich von dieser Einigung dann wieder distanziert mitsamt seiner Partei?
Markus Söder ändert die Positionen wie andere die Unterhosen. Mit Markus Söder sollte man sich nicht weiter befassen. Der spielt aus meiner Sicht da überhaupt gar keine Rolle. Insofern geht es darum, dass Friedrich Merz kein Kanzler von Gnaden Markus Söders werden sollte. Und eine betreute Kanzlerschaft dürfte auch nicht in seinem Interesse sein. Insofern kommt es jetzt darauf an, dass Friedrich Merz einen Schritt und einen großen Schritt auf die Grünen, auf uns zugeht, ernsthaft über Veränderungen spricht, das heißt ein viel breiterer Sicherheitsbegriff auf der einen Seite und eine echte Reform der Schuldenbremse, dass wir in Krankenhäuser, in die Brücken, in die Schulen und Kitas investieren können. Das ist das, was jetzt anliegt, nicht Steuergeschenke für die Reichsten des Landes, so wie er sich im Moment vorstellt.
Der grüne Fraktionsvize Andreas Audretsch.
NDR Info. Die Meinung.
Die Grünen stehen unter Druck von vielen Seiten. Union und SPD appellieren an ihr Verantwortungsbewusstsein, vor allem bei den Verteidigungsausgaben. Aber sollten sie der Koalition auch ein Finanzpolster für alles Mögliche mit auf den Weg geben, wenn sie danach ja auf die Aufstellung künftiger Bundeshaushalte, also auch schon den fürs laufende Jahr, keinerlei Einfluss mehr haben werden? Der Kommentar von Martin Polanski.
Es hat was von verkehrte Welt. Der frühere Verfechter der Schuldenbremse Friedrich Merz kämpft zusammen mit der SPD für ein 500 Milliarden Euro Schuldenpaket. Und ausgerechnet die Grünen drohen damit, sich querzustellen und die notwendige Zustimmung zur Änderung des Grundgesetzes zu verweigern. Die Grünen also gegen massive neue Schulden? Das wäre neu. Bereits 2021 haben die Grünen in ihrem Wahlprogramm gefordert, ein 500 Milliarden Euro Schuldenpaket aufzulegen. Für Investitionen beispielsweise in den Schienenverkehr, den Umbau der Energiesysteme und die Digitalisierung. Und der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck hat bis zuletzt immer wieder deutlich gemacht, dass es aus seiner Sicht ohne massive neue Schulden nicht geht und dass die Ampelkoalition auch am zu geringen Verschuldungsspielraum gescheitert ist. Man kann wohl davon ausgehen, dass die Grünen sofort Ja sagen würden zu einem 500 Milliarden Euro Schuldenpaket, wenn sie jetzt selbst die Aussicht hätten, die nächsten 4 Jahre das Land zu regieren. Und wenn der grüne Finanzminister von Baden-Württemberg, Daniel Bayers, fordert, dass die Bundesländer stärker vom Schuldenpaket profitieren sollen, macht das deutlich, wie wenig es den Grünen um eine strikte Finanzpolitik geht. Eher gilt das Motto, die Schulden der anderen sind schlecht, die Schulden, von denen wir selbst profitieren, sind gut. In einem haben die Grünen allerdings recht. Es gibt keinen unmittelbaren Druck, eine Grundgesetzänderung übers Knie zu brechen, um schnell den Weg für das 500 Milliarden Euro Schuldenpaket freizumachen. Auch im neuen Bundestag wird sich für eine Lockerung der Schuldenbremse zugunsten von Investitionen eine Zweidrittelmehrheit finden lassen. Anders als bei den Verteidigungsausgaben, die wegen Donald Trumps Abkehr von Europa tatsächlich schnell angehoben werden müssen. Also sollte gelten, Schuldenbremse für die Verteidigung jetzt lockern, aber das riesige Schuldenpaket für Investitionen erstmal sein lassen. Wenn es Friedrich Merz gelingt, so eine Regierung mit der SPD zu bilden, ist das wahre Verhandlungskunst und keine verkehrte Welt.
Die Meinung von Hauptstadtkorrespondent Martin Polanski in den NDR-Info Themen des Tages. Gut ein Dutzend Flughäfen in Deutschland wird heute bestreikt. Die Beschäftigten der Bodenverkehrsdienste, also aus dem öffentlichen Dienst, sind zum Streik aufgerufen. Aber auch die Beschäftigten aus einer anderen Tarifrunde der Luftsicherheit, also die Passagiere kontrollieren. Die Auswirkungen sind enorm. Rund 500.000 Passagiere sind betroffen.
Sehr geehrte Fluggäste, aufgrund von Streikmaßnahmen sind derzeit alle Sicherheitskontrollstellen geschlossen und es kommt zu massiven Einschränkungen.
Allein in Frankfurt, am größten deutschen Flughafen, sind mehr als 1.100 Flüge wegen dem Streik ausgefallen. Rund 150.000 Passagiere sind betroffen. Nur wenige, wie Florian, haben Glück. Er kommt trotz Streik ans Ziel, also in die Karibik.
Also wir sind gestern informiert worden, dass es einen Ersatzflug gibt von Hahn. Und deswegen checken wir hier ein am Frankfurter Main-Flughafen, werden dann einen Bus bekommen Richtung Hahn und dann nach Barbados, sollte direkt hinhauen.
Die meisten Passagiere sind gar nicht erst zum Flughafen gekommen. Die, die da sind, nehmen es recht gelassen.
Natürlich ist es ärgerlich, aber ja, man muss es halt akzeptieren und hinnehmen.
Ich verstehe natürlich auch, wenn wer streikt, wenn es einem schlecht geht von den Arbeitsbedingungen her, aber es ist halt, wenn es einen betrifft, halt scheiße.
Im Terminal am Frankfurter Flughafen sind kaum Reisende anzutreffen. Trotzdem hat die Bäckerei, in der Nadja arbeitet, geöffnet.
Wir haben immer offen. Wir haben durchgehend offen, die ganze Nacht, ganzen Tag, ganze Jahr über.
Und es sei mehr los als sonst. Möglicherweise, weil die Beschäftigten am Flughafen mehr Zeit haben. Wegen dem Streik.
Durch den Streik sind sehr viele Mitarbeiter unterwegs. Alle, die da sind, die unterwegs sind, Polizei und so weiter. Also alles, was hier rumläuft praktisch am Flughafen, kommt dann vorbei.
Und in den Terminals und am Flughafen sind vor allem Streikende anzutreffen. Acht Prozent mehr Geld und 3 freie Tage im öffentlichen Dienst. Den Arbeitgebern an den Flughäfen und in den Kommunen ist das angesichts leerer Kassen deutlich zu viel. Julia Kranenberg ist Arbeitsdirektorin beim Flughafenbetreiber Fraport in Frankfurt.
13 Flughäfen, die bestreikt werden, 24 Stunden. Zum jetzigen Zeitpunkt, wo die dritte Verhandlungsrunde ja schon lange terminiert ist, ist das aus unserer Sicht kein richtiges Zeichen.
Matthias Fennemer von Verdi ist Streikleiter am Frankfurter Flughafen. Er sagt, mit dem Streik solle nochmal der Druck auf die Arbeitgeber erhöht werden in der Tarifrunde für die 2,5 Millionen Beschäftigten bei Bund und Kommunen im öffentlichen Dienst. Ende der Woche wird wieder verhandelt. Ein Angebot gibt es bislang noch nicht, kritisiert Gewerkschafter Matthias Fennemer. Und droht indirekt mit weiteren Streiks.
Die Arbeitgeber können ja auch kein Interesse haben, dass sich der Tarifkonflikt noch viel weiterzieht. Von daher hoffe ich, dass es einfach dann auch ein Angebot gibt. Das ist wichtig.
Bis Freitag wird weiter gestreikt im öffentlichen Dienst.
Lars Hofmann berichtete aus Frankfurt. Und auch bei uns in Norddeutschland waren viele Reisende von den Streiks an den Flughäfen betroffen. Christopher Gaube hat den Überblick aus unserer Norddeutschland-Redaktion und ist jetzt bei mir im Studio. Wie sah es denn an den norddeutschen Flughäfen heute aus?
Ja, vielerorts leer. Leere Terminals in Hamburg, Hannover und Bremen. Besonders hart hat es den Flughafen in Hamburg getroffen. Zum einen, weil die Frühjahrsferien hier begonnen haben. Familien, die da ein paar Tage ins Ausland wollten, die mussten sich also Alternativen suchen. Und zum anderen, weil in Hamburg schon gestern sehr kurzfristig gestreikt wurde. In Hamburg sind heute insgesamt 143 Abflüge gestrichen worden. 40.000 Passagiere waren da betroffen. In Bremen fielen 50 Flüge aus. Und in Hannover, da wurden laut einer Sprecherin 48 Abflüge gestrichen. Betroffen waren hier etwa 12.000 Passagiere.
Jetzt gibt es aber auch kleinere Flughäfen im Norden, die nicht bestreikt wurden. Haben die davon profitiert?
Ja, an den Airports in Braunschweig und Münster, Osnabrück, da war heute viel mehr los als sonst. Eine Fluglinie hat ihre Passagiere zum Beispiel von Hannover mit dem Bus nach Braunschweig gebracht. 6 Abflüge und 3 Ankünfte hat man dort mehr abgewickelt und den Flughafen damit nach Angaben eines Sprechers auch ans Limit gebracht. Das sind ja dann auch gleich mal 1.000 Menschen mehr, die da abgefertigt werden mussten. Mehr ging nicht, aber die Urlauber haben sich natürlich gefreut. Und richtig voll war es auch in Osnabrück. Der Flughafen hat 58 zusätzliche Starts und Landungen übernommen. Die Abflüge gingen vor allem in den Mittelmeerraum, auf die Kanarischen Inseln und nach Ägypten.
Und wer für morgen einen Flug gebucht hat, müssen die Reisenden da auch noch bangen oder läuft morgen alles wieder?
Ja, der Streik an den Flughäfen ist ja nur für einen Tag angekündigt gewesen. Das heißt, morgen läuft der Flugbetrieb in Hamburg, Hannover und Bremen wieder an. Aber einige Airports haben schon angekündigt, dass die Streiknachwirkungen noch zu spüren sein dürften. Im Zweifel eher auf den Weg zum Flughafen machen oder bei den Airlines nochmal nachfragen. Und es wird auch deutlich voller an den Flughäfen werden, weil, so heißt es zum Beispiel vom Hamburger Flughafen, viele natürlich auf die kommenden Tage umgebucht haben.
Information von Christopher Gaube. Am Flughafen sind sie heute also nicht, die Beschäftigten, aber sie sind auch nicht zu Hause, sondern auf der Straße. Was treibt sie zum Streik, der so viele Eltern oder Reisende frustriert? Wofür wird also gestreikt und wo stehen die Verhandlungen mit den öffentlichen Arbeitgebern, der Kommunen und des Bundes? Hamburg-Reporterin Anna Rüther fasst zusammen.
Es ist ein buntes Fahnenmeer, das über der Resedammbrücke und dem Jungfernstieg mitten in der Hamburger Innenstadt flattert. Weit überwiegend sind es Verdi-Flaggen, aber auch die GEW, die HPA, die Hamburg Port Authority oder auch die Stadtreinigung sind zu sehen. Wieder einmal stehen große Bereiche des öffentlichen Dienstes still. Krankenhäuser sind betroffen, Kindergärten, der Flughafen, Bücherhallen, Theater oder auch die Müllabfuhr. Und hört man sich hier unter den Protestierenden um, dann merkt man schnell, wie aufgeladen die Stimmung ist, wie wichtig ihnen eine Verbesserung ihrer Tarife ist.
Ich arbeite im allgemeinen sozialen Dienst oder umgangssprachlich Jugendamt und ich stehe heute hier auf der Straße, weil wir für eine Altersteilzeit kämpfen. Wir stehen hier zusammen mit dem TVÖD, mit den Kitas und so weiter, weil die gerade in der Tarifverhandlungsrunde sind und weil bei uns allen der Laden brennt. Wir möchten gerne unsere Arbeit machen, wir möchten gerne für die Menschen und für die Familien da sein, aber wir können es nicht mehr, weil wir nicht genug Personal haben, weil wir nicht genug Geld haben und weil wir tatsächlich selber uns die Mieten in Hamburg gar nicht mehr leisten können, obwohl wir für die Stadt arbeiten.
Ich bin bei der Hansestadt Hamburg angestellt und arbeite für den Schuhbau Hamburg in den unteren Lohngruppen und leider ist das Geld so eng, dass es nicht immer reicht bis zum Monatsende und deshalb bin ich heute hier beim Streik, weil wir mehr Geld brauchen, um auch in Hamburg zu leben.
Ich arbeite für die Ballingkitas. Am Ende des Monats geht es mir nicht so gut, weil nur noch ein bisschen Geld in der Kasse ist für mich und meine Familie, um gut über die Runden zu kommen, stehe ich hier und kämpfe dafür.
Der Frust ist groß. Die Kampfbereitschaft, so Ole Borgert von der Verdi, aber auch. Noch gebe es kein Signal von Arbeitgeberseite, das Hoffnung mache.
Genau, wir gehen am Freitag in die dritte Verhandlungsrunde, Freitag bis Montag in Potsdam. Und wir haben jetzt auch in der Zwischenzeit keine bis schlechte Signale von Arbeitgeberseite bekommen, dass da weiterhin gar nichts gehen soll. Und deshalb ist der Weg sehr, sehr weit zu einer Tarifeinigung und deshalb müssen wir jetzt Druck machen. Im Kern ist die Forderung 8%, mindestens 350 Euro, zusätzliche freie Tage und Erhöhung von Zuschlägen und das Wiedereinsetzen einer Altersteilzeitregelung.
Schon für diesen Donnerstag plant Verdi Nord weitere zentrale Veranstaltungen in Kiel, Rostock und Hannover. Verhandelt wird für insgesamt etwa 2,5 Millionen Angestellte bei Bund und Kommunen.
Anna Rüther aus Hamburg. Trauer um den Hamburger Schauspieler Hans-Peter Korff. Er ist am Wochenende im Alter von 82 Jahren gestorben. Korff war auf vielen Theaterbühnen zu sehen. Einem Millionenpublikum wurde er aber mit 2 Kultfernsehserien bekannt. Als Vater Sigi bei den Drombuschs und schon vorher mit einer Kinderserie.
Oh weia, da haben wir keine Eier.
Neues aus Uhlenbusch. Norddeutsche Dorfgeschichten. Eine Kult-Kinderserie aus den 70er Jahren. Und da radelt Hans-Peter Korff als naiv, freundlicher Briefträger Onkel Heini von Hof zu Hof.
So, die Post ist da.
Danke.
Ein bisschen Bullabü auf Niedersächsisch war das.
Eine Butze. Oh, das ist eine kleine Hütte wie eine Höhle. Die baut man aus altem Holz und aus Pappe und aus Plastikplatten. Aber ob die Jungs die Mädchen mitspielen lassen?
Das bekam ja dann eine ganz andere Resonanz. Da saßen ja bis zu 4 Generationen dann am Sonntag um 14:45 nach der Biene Maja.
Und auch die Drombuschs sind ein Straßenfeger. Korff spielt an der Seite von Witter Pohl den Familienvater Sigi Drombusch.
Wie lange glaubst du, wird dich dein Chef noch haben wollen, nachdem ihm klar geworden ist, dass er offenbar nur dazu da ist, dir deine Schlagersängerinnenkarriere zu finanzieren?
Bis er sich einmal in einem Interview einen Tick zu hart über die Rolle äußert.
Da habe ich gesagt, das ist unter anderem ja auch eine kleinbürgerliche, armselige Arschgeige. Und da war der Autor sehr verletzt. Und dann hat er gesagt, mit dem Mann kann ich nicht mehr schreiben.
Der schrieb ihn raus. Serientod für Sigi schon in Folge 13. Diese Rolle war für Korff Segen und auch Fluch, denn eigentlich kommt er vom Theater. Korffs Vater war Buchdrucker und überredet den Sohn zu einer Druckerlehre in Hamburg. Der spielt hier aber gleichzeitig auch Theater an der Universitätsbühne. Nach der Schauspielausbildung hat Korff Ende der 60er Jahre erste Auftritte in Hamburg, zum Beispiel im Ernst-Deutsch-Theater, später auch in Stuttgart und Düsseldorf. Mitte der 70er Jahre kehrt er zurück nach Hamburg im Ensemble des Deutschen Schauspielhauses. Dann kommt das Fernsehen, eine andere Welt. Auf der Bühne spielt er den Urfaust und im Fernsehen Uhlenbusch und Drombusch. Die Figuren immer ein bisschen kauzig und linkisch. Allein seine Rollennamen, der Buchhändler Cornelius Stingermann oder der Kriminaldirektor Dr. Ferdinand Dünnwald in Adelheid und ihre Mörder neben Evelyn Hamann.
Herr Kriminaldirektor!
Was ich schon längst hätte tun sollen, Frau Möbius. Ich habe, weiß Gott, eine Engelsgeduld bewiesen. Aber irgendwann ist Schluss.
Ja,
aber
großes Kino mit Hans-Peter Korff und seinem feinen Spiel im Loriot-Film Papa Ante Portas.
Dein Vater, mein Schwippschwager.
Dein Schwager?
Nein, Liebes, das wäre ja Renates Bruder.
Helmut weiß in diesen Dingen immer so gut Bescheid.
Nein, nein, wir ergänzen uns nur sehr gut. Ich freue mich immer, wenn Hedwig was besser weiß.
Du Gute.
Mir hat er mal ein sehr großes Kompliment gemacht. Hat gesagt, warum muss ich immer alles selber spielen? Ich hab doch sie.
Mit seiner vierten Ehefrau, der Schauspielerin Christiane Leuchtmann, hat Korff immer wieder Lesungen veranstaltet.
Was du da gekocht hast, das schmeckt gar nicht schlecht.
Ich glaub es nicht.
Was glaubst du nicht? Was es mir schmeckt? Also so ungewöhnlich wäre das ja nun auch nicht.
Aufs Theater wollte Korff nicht verzichten. Auf der Bühne das zu machen, was man sich im Leben nicht traut, das war für ihn die Faszination. Jetzt ist Hans-Peter Korff in der Nacht zum Sonntag in seiner Heimatstadt Hamburg gestorben.
Der Schauspieler Hans-Peter Korff ist tot. Das war ein Nachruf von Daniel Kaiser am Ende der NDR-Info-Themen des Tages am Montag.